D-Radio Wissen. Update.
Pro-russische Separatisten stürmen in der ostukrainischen Stadt Horlivka das Polizeihauptquartier. Die Bilder dazu zeigte heute das ukrainische Fernsehen. Auch nach dem Ablauf des Ultimatums der ukrainischen Übergangsregierung, die besetzten Behörden zu verlassen und die Waffen abzugeben, beruhigt sich die Lage im Osten des Landes nicht. Die Krise in der Ukraine, das ist unser Top-Thema im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Hallo Leute, mein Name ist Roman. Ich bin hier aufgewachsen, das ist unser Land. Aber wir wollen selbst über unser Schicksal entscheiden und nicht diese Bastarde in Kiew. Wir sind doch alle Russen.
Ein pro-russischer Aktivist fordert seine Mitstreiter auf, sich der Übergangsregierung in Kiew nicht zu beugen. In der Stadt Lugansk haben die Besetzer nach eigenen Angaben auch noch genug Wasser, Essen und Munition, sodass sie nicht aufgeben müssen. Im Moment sind in der Krisenregion rund 10 Behörden unter der Kontrolle von pro-russischen Separatisten. Einer ihrer Anführer hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin um Hilfe gebeten. Der ukrainische Übergangspräsident Alexander Turchinow hat inzwischen noch einmal gedroht, dass es einen Antiterror-Einsatz gegen die Aktivisten geben wird, wenn sie nicht einlenken. Gleichzeitig zeigte er sich aber offen für ein nationales Referendum, bei dem abgestimmt werden könnte, ob die Ukraine eine Föderation wird. Die Volksabstimmung könnte am 25. Mai stattfinden, also am selben Tag wie die Präsidentenwahl in der Ukraine. Unsere Korrespondentin Sabine Adler geht aber nicht davon aus, dass dieses Angebot schnell helfen wird, die Lage zu befrieden. Ihre Einschätzung?
Ich bezweifle, dass das Angebot dazu ausreichen wird, tatsächlich die Auseinandersetzung auf den Straßen in dem Osten der Ukraine zu beenden. Es ist zwar richtig, das ist immer die erhobene Forderung nach dem Referendum also oder nach der Föderalisierung des Landes, aber ob das tatsächlich das Ziel der Demonstranten, der sogenannten Demonstranten, man nennt sie vielleicht besser der bewaffneten Separatisten, ist die große Frage. Auf jeden Fall hat Präsident Turchinow dem Parlament, den Fraktionen heute vorgeschlagen, eben das Referendum zusammen mit der Präsidentschaftswahl abzuhalten. Und zwar nicht so, wie das auf der Krim erfolgt ist, dass also nur regional abgestimmt wird, sondern so, wie es die ukrainische Verfassung vorsieht, nämlich das ganze Land stimmt darüber ab, was mit einzelnen Regionen wird, ob sie im Bestand bleiben oder sich ablösen können.
Zur Krise in der Ukraine haben sich heute auch die Außenminister der Europäischen Union in Luxemburg getroffen. Die EU will das Land mit 1 Milliarde Euro unterstützen. Außerdem sollen fast sämtliche Zölle für Waren aus der Ukraine gestrichen werden. Die Ukraine ist vom Bankrott bedroht. Mit den Maßnahmen wollen die Minister die wirtschaftliche Lage des Landes stabilisieren. Die EU hält Russland verantwortlich für das Chaos in der Ostukraine. Wegen geplanter Gespräche mit Moskau schreckt sie aber noch vor Wirtschaftssanktionen zurück. Die USA denken auch über Waffenlieferungen an die Ukraine nach. Ein Berater von Außenminister Kerry nannte das als Möglichkeit.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz gibt es zum Teil heftige Wortgefechte darüber, wer hinter der Entwicklung in der Ostukraine steckt. Edeltraut Köppchen schreibt auf Facebook: Vor allem die Amis, die sich mal wieder als Hüter der ganzen Welt aufspielen, sollten sich mit ihren kriegstreiberischen Äußerungen zurückhalten. Und Merkel und Co., die ollen Ami-Schleimer, sollten endlich aufhören, nach deren Pfeife zu tanzen. Vor allem gibt es aber Streit um die verwendeten Begriffe. Zenker Esteves schreibt auf Facebook: Auf dem Maidan waren es friedliche Demonstrationen und hier nennt man sie pro-russische Separatisten. Die Bezeichnungen in den Medien sagen doch schon alles aus, wie einseitig berichtet wird und welche Haltung der Westen dazu hat. Kamil Pachler ist da anderer Meinung. So für alle zum Mitschreiben. Auf dem Maidan haben monatelang Demonstranten friedlich demonstriert und musiziert. 99,9% aller Demonstranten auf dem Maidan hatten keine Schusswaffe. So kommen wir mal zur Ostukraine. Hier wurde kaum demonstriert, weil man die Massen für seine separatistischen Ideen nicht mobilisieren konnte. Und es wurde gleich zum AK-47 Sturmgewehr gegriffen.
Was sonst noch wichtig war?
Für Waffen und Rüstungsgüter ist weltweit im vergangenen Jahr weniger Geld ausgegeben worden als bisher, nämlich 1,26 Billionen Euro. Der Rückgang liegt bei knapp 2%. Zu diesem Ergebnis kommt die heute vorgestellte Studie des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI. Das kleine Minus geht vor allem auf die USA zurück. Das Land hat seine Militärausgaben um knapp 8% nach unten geschraubt, wie eine Sprecherin von SIPRI erklärt.
Das liegt vor allem daran, dass sich die USA aus internationalen Einsätzen zurückziehen. Aus dem Irak sind sie weg und bis Ende 2014 auch aus Afghanistan. Man sieht aber auch deutlich die Folgen des Haushaltsdefizits. Beim US-Verteidigungsetat hat es wesentliche Kürzungen gegeben.
Nimmt man die USA allerdings aus der Statistik heraus, sind die weltweiten Rüstungsausgaben leicht gestiegen. Den größten Zuwachs verbucht der Irak mit 27%. Auch Russland zahlte mehr. Deutschland steht auf Rang 7. Auch hier wurden die Ausgaben 2013 etwas erhöht. Saudi-Arabien hat die Militärausgaben um 14% gesteigert und liegt jetzt nach den USA, China und Russland an vierter Stelle der Staaten mit den höchsten Militärbudgets. Die Suche nach der vermissten Boeing von Malaysia Airlines geht weiter. Jetzt soll ein unbemanntes U-Boot eingesetzt werden, das den Meeresboden nach möglichen Trümmern absucht. Das ist notwendig geworden, weil die Batterien der Blackbox offenbar leer sind. Seit Tagen hat sie kein Signal mehr gesendet. Das U-Boot mit dem Namen Bluefin 21 soll bei seinem ersten Einsatz eine Region von 40 Quadratkilometern im Indischen Ozean absuchen. Dort werden die Trümmer der Maschine vermutet. Koordinator Angus Houston hat auf einer Pressekonferenz erklärt, wie das U-Boot arbeitet.
The autonomous underwater vehicle in side-scan sonar mode transmits an active pulse, which produces a high-resolution three-dimensional map of the sea floor.
Bluefin 21 liefert also Signale, die dann eine dreidimensionale Landkarte des Meeresbodens ergeben. Das Flugzeug war am 8. März mit 239 Menschen an Bord verschwunden, auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking. In Nigerias Hauptstadt Abuja sind Krankenwagen auf dem Weg zu einem Anschlagsort. Dort hat es auch heute wieder einen Anschlag gegeben. Zur Hauptverkehrszeit sind im Busbahnhof zwei Sprengsätze explodiert. Augenzeugen berichten von mindestens 71 Toten. Bisher hat sich niemand zu der Tat bekannt. Gestern wurden bei Überfällen im Norden Nigerias mindestens 60 Menschen getötet. Laut den örtlichen Behörden waren die Angreifer Mitglieder der islamistischen Gruppe Boko Haram. Die Extremisten wollen im Norden Nigerias einen Gottesstaat errichten. Seit 2009 verübt die Gruppe immer wieder schwere Anschläge.
Was noch wichtig wird.
Das Bundesverfassungsgericht verhandelt morgen darüber, wie umfassend die Bundesregierung Parlamentarier über Rüstungsexporte informieren muss. Genehmigungen dafür werden erst nachträglich veröffentlicht. Der Bundestag wird nicht gefragt. Mehrere Grünen-Abgeordnete sagen, das sei verfassungswidrig. Sie wollen mitreden. Morgen gedenkt Großbritannien der Opfer der größten Fußballkatastrophe des Landes vor 25 Jahren. Am 15. April 1989 starben 96 Liverpooler Fußballfans im Hillsborough-Stadion in Sheffield. Weil das Gedränge vor dem Stadion so groß war, öffneten die Ordnungskräfte ein zweites Tor. Fatal, denn die Tribüne war schon voll und hunderte Fans drückten von hinten nach. Die Opfer wurden totgetrampelt oder an den Zaun gedrückt. Einige konnten sich auf das Spielfeld retten. Kenny Dulwich, damals Trainer des FC Liverpool, erinnert sich.
For the players, yeah, we were there.
Wir und unsere Spieler, wir haben das hautnah miterlebt. Aber vor allem für die Familien, die Mütter und Väter, die das zu Hause am Fernsehen mit ansehen mussten, war das eine schreckliche Erfahrung.
Gleichzeitig mit dem Gedenken versucht ab morgen eine neue Untersuchung, endlich die Verantwortlichen für die größte Katastrophe im britischen Sport zu finden.
Und sonst in der Welt?
Fast 3 Jahre nach dem Sturz von Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi hat in Tripolis der Prozess gegen seine Söhne und Mitglieder seiner Regierung begonnen. Die mehr als 30 Angeklagten müssen sich wegen Korruption und Kriegsverbrechen verantworten. Der Prozess gilt auch als Bewährungsprobe für die Entwicklung Libyens zu einem demokratischen Rechtsstaat. Zu Beginn erschienen die Gaddafi Gaddafi-Söhne nicht persönlich im Gerichtssaal. Saif al-Islam, der als Nachfolger Gaddafis galt, wird von einer Miliz gefangen gehalten, die ihn nicht ausliefern will. Die Übergangsregierung in Libyen gilt als schwach und bekommt Probleme mit Milizen und Rebellengruppen im Land nicht in den Griff. Muammar al-Gaddafi hatte 40 Jahre lang als Diktator über Libyen geherrscht und war 2011 im Zuge des arabischen Frühlings gestürzt worden. Spaniens oberster Gerichtshof hat 6 somalische Piraten zu langen Haftstrafen verurteilt. Die Männer hatten im Januar 2012 ein spanisches Kriegsschiff vor der Küste Ostafrikas angegriffen. Offenbar hatten sie es in der Dunkelheit mit einem Frachter verwechselt. Dafür waren die Somalier bereits in erster Instanz verurteilt worden. Das oberste Gericht verhängte nun längere Haftstrafen. Die somalischen Piraten müssen jetzt zwischen 13 und 17 Jahre ins Gefängnis. Die Richter in Madrid begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Attacke nicht als ein versuchter Angriff eingestuft werden könne. Dass eine Entführung scheiterte, dürfe nicht strafmildernd gewertet werden. Das spanische Kriegsschiff gehörte zur EU-Schutztruppe Atalanta, die die Schiffe am Horn von Afrika vor Piraten schützen soll. Im südamerikanischen Guinea-Bissau sind gestern so viele Menschen zur Wahl gegangen wie noch nie. Nach Angaben der UNO gaben gut 80% der Wähler ihre Stimme ab. Neben dem Parlament wurde auch ein neuer Präsident gewählt. Ergebnisse sollen in etwa einer Woche vorliegen. Die Abstimmung war aus Geldmangel 2-mal verschoben worden. Erst nachdem die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS 20 Millionen US-Dollar dafür bereitgestellt hatte, konnte der Termin festgelegt werden. ECOWAS hat außerdem 750 Soldaten im Land stationiert, um Ausschreitungen zu verhindern. Die befürchteten Unruhen bei der Wahl blieben aber aus. Seit 1980 gab es in Guinea-Bissau, einem der ärmsten Staaten der Erde, 5 Putsche.
Wissensnachrichten.
Roboter in Lebewesen, das ist keine Science-Fiction, sondern ein Thema in den Wissensnachrichten. Katrin Silker, was ist denn an diesem erstmal, schauderhaften Szenario dran?
Wissenschaftler haben es jetzt erstmals tatsächlich geschafft, Roboter, die Funktionen ausführen, in lebende Organismen einzupflanzen. Das schreiben sie im Fachmagazin Nature Nanotechnology, aber erstmal nicht in den Menschen, sondern in etwa fingergroße Küchenschaben.
Und ist mit Robotern wirklich programmierte Elektronik gemeint oder so eine Sonde oder sowas?
Nee, das ist nicht so. Vielmehr ist Roboter erstmal ein bildhafter Begriff, den die Forscher verwenden, um die Funktion klar zu machen. Sie sind sehr, sehr klein, diese Nanobots, ungefähr 1/100 Millionstel Millimeter. Die Forscher haben sie aus DNA zusammengebaut, also aus Molekülen und nicht aus Stromkabeln, Metall oder Computerchips. Die Größe ist also ganz klein, ist auch nur zu sehen mit fluoreszierendem Marker, und die DNA-Moleküle haben eine andere Funktion als bei Menschen. Bei uns ist es ja so, dass sie Erbinformationen tragen, also unsere Gene. Und bei diesen Nanobots ist es anders, da tragen sie Medikamente mit sich rum. Also im übertragenen Sinne wieder sind die Moleküle mit Medikamenten programmiert.
Und was bringt das Ganze?
Sie führen logische Operationen aus, berechenbare Operationen, wie ein Computer. Und wenn sie auf bestimmte Proteine stoßen in einem Organismus, dann entfalten sich ihre DNA-Stränge, aus denen sie ja bestehen, und geben dann die Medikamente frei, die sie ja mit sich rumgetragen haben.
Und mit welchem Ziel das Ganze?
Langfristig geht es darum, natürlich Krankheiten zu heilen und dem Menschen zu helfen. Und dann sollen die Roboter ganz gezielt nur kranke Zellen ansteuern, zum Beispiel Tumore oder Krebszellen. Und da dockt dann der kleine Roboter an, entfaltet sich und lässt entsprechende Medikamente frei. Und das ist ganz hilfreich, weil bisherige Medikamente sehr unpräzise sind und auch gesunde Zellen schaden.
Wann könnte es das Ganze geben?
Erste Tests am Menschen sind frühestens ab 2019 geplant. Außerdem müssen Wissenschaftler noch eine sehr wichtige Hürde überwinden, eine natürliche nämlich, denn ein Körper hat natürliche Abwehrmechanismen und das Immunsystem reagiert auf Fremdkörper. Und bis die Nanobots ungehindert im Menschen herumschwimmen können, müssen diese Hürden eben noch überwunden werden.
Bis zur Roboterkrebstherapie beim Menschen wird es also noch etwas dauern. Zurzeit gibt es aber noch ein anderes großes Thema. Das ist der UNO-Klimabericht, der vor menschengemachten Treibhausgasen warnt. Passend dazu kam heute eine Studie von Meeresbiologen heraus, die Fische in Zusammenhang mit den Klimafolgen untersucht haben.
Genau, und da geht es darum, dass
zu viel CO2 in der Atmosphäre auch die Ozeane versauert, also der pH-Wert geringer wird. Die Wissenschaftler haben erstmal im Labor getestet, wie Fische auf mehr CO2 im Wasser reagieren und das auch nochmal in freier Wildbahn. Und zwar in Papua-Neuguinea im Pazifik. Und da gibt es ein Riff, das jetzt schon viel mehr CO2 hat. Ungefähr so viel wie in 100 Jahren überall, wenn es mit den Treibhausgasen so weitergeht wie bisher.
Und was ist dabei herausgekommen?
Die Fische konnten ihre Fressfeinde nicht mehr so gut riechen. Also Fische haben jetzt ja keine Nase wie du und ich, aber es hat sich herausgestellt, dass ihr Nervensystem bestimmte Botenstoffe schlechter verarbeiten kann. Zum Beispiel welche, die Fressfeinde aussenden. Konkret heißt das, dass das Risiko für Fische, die in Wasser schwimmen mit mehr Treibhausgasen, also mit mehr CO2, 5-mal häufiger sterben.
Katrin Silke war das. Vielen Dank.
Wetter.
Zum Abend hin lockert es im Norden auf, auch der Südwesten zeigt sich freundlich. Ansonsten bleibt es bewölkt mit vereinzeltem Regen. In der Nacht klingen die Schauer dann aber ab. Morgen wird es im Südwesten, Norden und Nordosten wieder länger sonnig, sonst lockere Bewölkung. Die Höchsttemperaturen sind etwas niedriger als heute, sie liegen bei 7 bis 13 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.